Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 135. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde gelegentlich auch mal über Tabletop unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar in Podcast-Form, einmal pro Monat, meistens am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder an euren Empfangsgeräten dabei seid. Auf Overcast oder Spotify oder Pocketcasts oder iTunes oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir stellen uns kurz vor. Wir sind nämlich der
Johannes,
der Marc,
der Martin
und ich bin der Ferdi. So, und wie ihr natürlich, weil ihr ganz genau aufgepasst habt und nicht das Intro skippt an meiner Begrüßung schon gehört habt, sprechen wir heute mal wieder über ein Tabletop-Thema, nämlich haben wir, beziehungsweise hat sich vor allem der Martin, Gedanken gemacht über Display- und Vitrinenboards. Und da wollen wir alles Relevante und Hörenswerte und Wissenswerte in diesem Podcast erschlagen, damit ihr ein für alle Mal alles wissen könnt, was es über Displayboards zu wissen gibt. Also es ist quasi der letzte Podcast, den ihr jemals brauchen werdet zu Displayboards.
Und Vitrinenboards.
Und Vitrinenboards.
Ich habe das jetzt nochmal separat als Punkt aufgeführt. Aber ich meine, wenn man die letzten 135 Folgen gehört hat, wird man jetzt nicht viel Neues erleben. Glaube ich.
Das kann sein. Ja? Aber das ist jetzt natürlich für unsere Einschaltquoten total schlecht, dieses Statement am Anfang zu machen, Martin.
Ja, aber ich wollte nur schon mal die verlieren, die man eh verliert, weißt du?
Ah, okay, gut.
Das einmal, ja. Einmal weg haben, einmal klar Schiff.
Das ist, und dann, eigentlich ist es fair, ja.
Ja, genau.
Ne? Okay,
gut. Too long didn't read. Oder didn't hear.
Alles klar, genau. Ja. Gut. So, also genau. Dann pass auf, wir machen das so. Du hast ja hier eine Frage in unser tolles Vorbereitungsdokument reingeschrieben. Ja. Ich stelle die jetzt und dann höre ich dir zu. Ne? So aber machen wir das.
Willst du die auch, also wenn du es noch nicht gelesen hast, du könntest die Frage auch beantworten.
Ja, aber nee, das machst jetzt du.
Okay.
Also pass auf.
Dann stell du die Frage und ich beantworte
jetzt.
Sie.
Martin, warum braucht man Displayboards?
Man braucht keine Displayboards.
Okay. Vielen Dank, liebe Hörer. Schön, dass ihr da wart.
Nein, man braucht keine Displayboards, aber man möchte, dass seine Armee schön aussieht. Deswegen muss man ein Displayboard bauen, weil eigentlich reicht es ja schon. Also mein erster Kontakt mit Displayboards war eigentlich, wenn man auf Warhammer-Turnieren war und man hat diese dann die Armeen transportiert, nachdem man sie erstmal aus der Schachtel geholt hat. Hat man die auf so einem meistens Küchentablett oder so einem Backblech oder halt irgendeinem anderen mehr oder minder legal erworben.
Backblech ist gut, da stehen meine Space Marines auch drauf, mit Magneten.
Ja. Und also es gibt mehr oder minder legale Wege, solche Dinge zu erwerben. Also ich habe auch schon so rote
Backbleche.
Rote Plastiktabletts zum Beispiel.
Ah.
Von einem gewissen Fastfood-Hersteller sind auch
auf dem Weg zum Turnier noch schnell eine.
Also ich möchte sagen, mein Backblech wurde auf völlig legalem Weg erworben.
Ja, das sagst du jetzt. Ich glaube, ich habe noch nie Backbleche gekauft. Ich habe immer nur Herde gekauft.
Da, ja, okay.
Gut. Gut.
Wie du zu deinem, das ist quasi ein Backblech mit OEM-Lizenz dann. Das kannst du nur nutzen, wenn du auch den Ofen noch hast.
Oder ja. Ich glaube, ich habe mehr Backbleche als Öfen.
Ja, da siehst du mal.
Was sagt das aus?
Scalping.
Ja. Die Frage ist, sind welche davon rot?
Tatsächlich? Nee. genau, und da muss man mit der Armee transportieren. Und wenn man jetzt relativ viel Zeit in die Bemalung der Armee gesteckt hat, dann ist es irgendwie langweilig, wenn das Ganze halt nur auf so einem Plastiktablett passiert oder auf so einem Holztablett. Dann gab es dann die ersten, die, ich habe dann mal Freunde von mir haben zum Beispiel so alte Bilderrahmen genommen, wo dann so Gold-Ornamentrahmen außenrum war und haben dann einfach mal so den begrünt, also mit so statischem Gras einfach dann eine Rasenfläche drauf gemacht und da stand die Armee drauf. War schon besser.
Mhm.
Und dann wollte man aber vielleicht ein bisschen noch mehr haben und dann hat man gesagt, okay, wenn ich die jetzt aber schön präsentieren möchte, weil die da wird dann vielleicht doch Best Painted bewertet und dann gibt's dann, muss man sie aufbauen, dann wird ein Foto gemacht und dann wird bewertet, wer hat die schönste. Und dann ist es von Vorteil, wenn man da ein bisschen sie so präsentieren kann, dass auch alles gut zur Geltung kommt. Und dann bietet sich ein wichtiger Punkt an, der bei diesen Displayboards immer mit dabei ist. Die sind ganz oft, sind die so stufenförmig. Also die haben irgendwelche Stufen, dass man halt auf verschiedenen Ebenen Modelle platzieren kann. Jetzt soll das aber auch so groß sein, dass man es noch gut transportieren kann, also nicht zu groß, also nicht so 2 Meter lang, das wäre schwierig. Und auch nicht zu tief, dass man es auch einigermaßen transportieren kann. So. Und das war einfach schöner, das so zu haben. Und natürlich auch ein bisschen unpraktischer, wenn man jetzt zum Beispiel gegen ein Backblech, da konnte es schon eher mal irgendwas schief gehen oder es hat auch einfach länger gedauert, das aufzubauen. Aber ich fand es immer eigentlich sehr faszinierend, solche Displayboards zu sehen. Und selbst wenn man dann sagt, okay, ich nehme es nicht für den Transport beim Turnier, dann habe ich es sehr gerne, wenn die im Regal oder in der Vitrine auch auf so einem Board stehen. Dann muss man natürlich darauf achten, dass man die Maße der Vitrine einhält, dass man da nicht drüber rauskommt. Das heißt, es schränkt auf jeden Fall die Tiefe ziemlich stark ein, weil man da immer zwischen 30 und 40 Zentimeter rauskommt. Aber dafür hat man halt dann immer noch was davon, wenn man zu Hause die Armee aufgebaut hat. Das fand ich immer sehr schön. Es gab auch extra einen Wettbewerb für dieses Display-Bauen von GW auch immer. Ich weiß nicht, ob der jährlich oder alle 2 Jahre war. Aber es war, und den gab es
auf jeden Fall. Das Armies on Parade, oder was meinst du?
Genau, das Armies on Parade. Ah, und ich habe da nie mitgemacht, aber es hat mich immer gereizt. Das Problem war nur immer, dass die ganzen Vorgaben, die da gemacht wurden, also ein 2 auf 2 Fuß, ich weiß nicht, was das ist, das ist, glaube ich, 60
Zentimeter. Ja, das weiß keiner, das ist ja die Einstiegshürde für uns hierzulande. Ne? In Britain messen wir die Entfernung in den Fuß.
Ja. Also muss das haben und dann soll das irgendwie 1000 Punkte für die Modelle sein, aber meine Armee hatte dann keine 1000 Punkte, sondern ein bisschen mehr. Und ach, es war alles schwierig. Aber ich hat mir immer Spaß gemacht, diese Armies on Parade anzuschauen. Weil mein Problem war mit diesen Armies on Parade war, dass ich das Board hätte so bauen müssen, dass man es auseinandernehmen kann, damit ich halt zwei 60x30 Module habe, die dann wieder in die Vitrine passen. So, das war die Geschichte gewesen. Es ging, glaube ich, auch kleiner. Du durftest auch kleiner gehen, aber war so der erste Ansatz. Hab mich dann aber immer dagegen entschieden, weil ich auch mit dem Druck, mit dem Anmaldruck so schlecht zurechtgekommen bin, dass man da halt, ja, aber gut. Genau. Und dann habe ich mich dazu entschieden, bei meiner Vitrine Einsätze zu bauen und habe mir dafür extra das dann ausgemessen und gesagt, ich mache den Einsatz genauso groß wie halt ein Regalboden in meiner Hemnes IKEA Vitrine. Wusste ich dann, okay, wie groß ist der Regalboden und habe dann genauso groß auch das Displayboard gebaut. Das habe ich aus 2 Komponenten gebaut, aus 2 separaten Teilen, damit ich es gut auch reinfügen kann an der Stelle. Da so ein bisschen die Planung mit dabei. Das Problem ist nämlich, wenn man das genau auf Maß macht und sagt, es passt ganz genau rein, dass es dann keinen Druck ein bisschen nach außen gibt, weil auch die diese kleinen Metallstecker, die Regalböden halten, die sind nicht so weit. Und wenn man da vielleicht zu viel Druck nach außen gibt, dann, also was man vermeiden möchte, ist, dass die Regalböden durchsacken. Weil das ist für die darunterliegenden Modelle immer selten angenehm.
Aber wie hat denn der Druck nach außen was damit zu tun, dass die Regalböden durchsacken?
Weil die Regale die geben ein bisschen nach, die haben ein bisschen Spiel. So. Und wenn du das dann so, wenn du da jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Druck drauf gibst, dann ist da auch nicht mehr so viel Luft für diese Metallstifte da, wo der Regalboden aufliegt. Aha. Und dann könnten die auch gern durchsacken. Jetzt vielleicht nicht der Boden, der den Druck gibt, weil der drückt ja nur nach außen, aber der Regalboden unten drunter liegt dann vielleicht nicht mehr so fließend auf.
Ah, IKEA jetzt hat da auch mal
nachgebessert dann, also IKEA, ich weiß, ob es dazwischen noch so ist, aber sie haben ja mal eine Rückholaktion gemacht und haben irgendwann mal diese ganzen Metallstifte gegen längere ausgetauscht, weil die schon immer grenzwertig kurz waren.
Okay.
Ja, und verstanden. Ich hatte noch die alten. Das ist mir nie passiert, dass es runtergefallen ist, aber ich wollte da auf die Gefahr einfach mal hingewiesen haben, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Also ich habe so 2-3 Millimeter Luft zum Regalrand gelassen bei meinen Diss-Vitrinenboards. Zum einen, dass man sie gut rausnehmen kann und zum anderen, dass eben nicht sowas passiert, dass Regalböden abstürzen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das kein IKEA-eigenes Problem ist, dass wenn das Regal ein bisschen labbrig ist, dass da Kräfte entstehen können, die dann vielleicht für eine Instabilität an anderer Stelle sorgen.
Mhm. Ja, und du willst ja auch wieder rausholen können, ohne dass sie potenziell dann auch Schaden nimmt beim wieder rausholen aus der Vitrine.
Ja, wobei, nachdem ich sie gebaut hatte und sie eingesetzt habe, habe ich sie genau einmal rausgenommen. Das war für den Umzug. Das war das einzigste Mal, dass ich sie rausgenommen hatte. Ich hatte sie schon so gebaut, weil ich dachte, komm, vielleicht wenn das irgendwann mal irgendwo aufbaust oder die Armee dann doch mal bewegst, aber nee, das ist dann so passgenau drin. Ja, und oft nimmt man ja nicht die ganze Armee, sondern nur die Modelle, die man jetzt in der Armeeliste hat, nehme ich da immer raus. Und ja, ich sag mal, 140 Zerfleischer rausnehmen, da ist man eine Weile beschäftigt. Nee, Blattlet, das sind das, was sind das die Fleischer im Deutschen, glaube ich, ja.
Keine Ahnung.
Ja, jedenfalls die Blattletters.
Aber das ist ein hausgemachtes Problem, Martin.
Das ist tatsächlich ein hausgemachtes. Ich hätte ja, also was ich wahrscheinlich dringend bräuchte, wären so Regiment-Spaces. Das wäre sinnvoll gewesen, hätte ich damals gesagt, okay, ich nehme noch Regiment-Spaces und lasse die Regiment-Spaces in dem Vitrinenboard ein. Das kann man ja auch machen, dass man da sagt, okay, ich mache so Lücken und in diese Lücken passen die Modelle rein. Und das habe ich aber absichtlich nicht gemacht. Ich habe mich dagegen diese Lücken im Board entschieden. Das sieht man bei den Armies on Parade auch ganz oft, dass die das machen. Weil dann kann ich frei platzieren. Ich wollte einfach nur eine Umgebung haben, in der das Ganze ein bisschen wirkt. Weil ich mache ja auch eine Base-Gestaltung. Und wenn die dann einfach nur auf dem Glasboden oder auf dem Holzboden stehen, dann ist das ein bisschen schade. Wie mit den McDonald's-Tabletts. Einfach, da fehlt einfach das Ambiente. Und das wollte ich da haben. Deswegen habe ich für meine Kornarmee dann so einen Lavaboden gebaut. Und den habe ich auch stufenförmig gemacht. Und da gab es von GW mal so große Totenschädel bei einem Geländestück. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Geländestück war. Die sind so 10 Zentimeter groß
gewesen. Jedes wahrscheinlich, jedes. Also.
Ja, aber das war richtig groß. Ich glaube, so ein Astronomenturm oder sowas. Ich hatte den auch nicht. Ich hatte nur diese Totenschädel. Ich weiß aber auch nicht, woher.
Die gab es doch sogar mal extra zu kaufen. Konntest du doch 100 Stück in einem Sprue oder so kaufen mal.
Nee, das sind die 100 Stück in einem Sprue sind die kleinen. Die hatte ich als Verzierung auch, ja.
Ja,
das sind die
es gab Standard. Große.
Ah, ja, so 10 Zentimeter.
Ich erinnere mich an das Kit. Das ja, war, ja,
waren,
das ja,
nicht,
ja.
waren das nicht diese Endloszauber aus Age of Sigmar da? Die
nee, das war vor Endloszauber. Aber das ist ja wurscht.
Ja.
Ja, also solche großen Teile eignen sich auf jeden Fall, wenn man da aufhebt. Und dann habe ich mir halt so eine Styrodurstufe gebaut, diese Plastikteile hingesetzt und sie dann mit Rindenstücken verkleidet. Und auch noch ein bisschen, ich glaube, eine Rampe habe ich nicht gebaut, weil ich dachte, das muss nicht realistisch sein, dass man da runterlaufen kann. Weil bei den Displayboards baue ich gerne auch mal eine Rampe mit ein, aber hier an der Stelle habe ich es nicht gemacht. Weil, da gehört auch die Planung mit dazu. Die Planung ist ein wichtiger Punkt. Meistens verbringe ich mit der Planung und Vorbereitung relativ viel Zeit, bevor ich überhaupt mal anfange, so ein Displayboard zu bauen. Das heißt, ich messe mir vorher erst aus und überlege mir, wie groß muss das sein. Dann gucke ich mir an, wie viele Einheiten will ich draufpacken. Stelle fest, das ist viel zu klein. Ich bräuchte 3 oder 4 davon. Dann entscheide ich mich, dass ich vielleicht gar nicht alle Einheiten draufstelle. Und dann baue ich so, wie ich gerade lustig bin. Es ist auch wichtig, dass man da so ein bisschen einen Plan dafür hat oder einen Sketch sich anfertigt an der Stelle. Weil sonst hat man halt hinterher das Problem, dass die Stufen zu klein sind oder und dass die großen Modelle dann nicht draufpassen oder dass es zu schräg ist, dass sie abrutschen, dass die Fläche, auf der vielleicht, also die einfach gerade Stellfläche ist, dass die nicht ausreichend ist oder sich nicht so homogen in die Landschaft einfügt. Da muss man ein bisschen, da hilft es vorher, einen Plan gemacht zu haben, auf jeden Fall. Ein bisschen damit spielen. Und auch dazu gehört, dass man sich ein bisschen überlegt, okay, was denn für ein Thema möchte ich denn haben? Hat das Thema überhaupt die Möglichkeit, da jetzt die Armee draufzustellen? Also eine Meeresplatte zum Beispiel wird vielleicht schwierig für eine imperiale Armee. Weil da hast du vielleicht einfach nur Wasser und dann ist es schwierig, das da draufzustellen. Für eine, keine Ahnung.
Eidoneth Deepkin.
Eidoneth Deepkin wäre super. Ja, oder halt, ich wollte sagen, so eine Warfleet, irgendwie so ein Kriegsschiffspiel, da wäre es ja auch optimal. Jetzt ist mir kein Name eingefallen. Wie hießen die von den Firestorm Armada-Macher waren? Die hatten doch auch so Schiffe-Spiele.
Dystopian Wars.
Dystopian Wars, ja, da gab es ja auch Schiffe, genau. Danke. Egal, auf jeden Fall, über das Thema sollte man sich vorher Gedanken machen, damit man auch so ein bisschen weiß, okay, zum einen, was habe ich denn für Gelände? Also, was brauche ich für Materialien? Das hat einen großen Einfluss drauf. Wenn ich zum Beispiel eine Eisfläche machen möchte oder eine Wasserfläche, dann würde ich irgendwie gucken, dass ich vielleicht was Glattes, so wie Plastikkart oder Glas, mit einbaue, damit ich da dann eine glatte Fläche habe dafür. Muss mal gucken. Das sind so Sachen, die man sich halt vorher überlegt, bevor man überhaupt schon in die Materialauswahl geht und guckt, wie groß wird das Ganze, würde ich mir als erstes ein Thema auswählen Und danach würde ich eine Planung machen, wie groß soll es werden und wie sieht das Ganze aus und wie ist es denn aufgebaut? Also wie viele Ebenen habe ich? Wie viele Ebenen brauche ich? Muss ich Regiment-Spaces unterbringen oder muss ich einzelne Modelle unterbringen? Will ich solche Vertiefungen haben für die Bases oder freistellen? Und was habe ich denn auch für Bits? Da geht das große Wühlen los. Da kann man mal gucken, was man denn schon so mit einbauen kann. Hat man noch, wenn man irgendwie Wälder machen möchte, macht man nur so große Baumstümpfe, weil man ja dann mal die Gelegenheit hat, um mal einen großen zu arbeiten. Das ist nämlich eins der großen Vorteile bei diesen Vitrinenboards. Man tut einfach nicht nur im Kleinen arbeiten, sondern kann auch wirklich mal aus dem Vollen schöpfen. Also ich habe mir mal einen Displayboard gebaut für meine Dunkelelfen. Das hat es aber nur bis zum Stadium grundiert geschafft. Und da hatte ich gedacht, das kommt für meine Dunkelelfen gepaart mit Sumpfgoblins zusammen. Das heißt, es war eine Mischarmee aus Goblins und Dunkelelfen. Das war jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie ein fixes Armeethema hatte, aber mein Bruder hat Goblins gespielt und ich Dunkelelfen und wir haben dann einfach die Armeen kombiniert an der Stelle und dann halt einfach ein paar Dunkelelfen bei beiden mit reingestreut und halt, also er hat Goblins bei mir reingestreut und ich habe Dunkelelfen bei ihm untergebracht.
Mhm.
Und ja, dafür habe ich ein schönes Displayboard gemacht mit so einem Sumpfthema und ich hatte eine Stufe und die war so auf 3/4, also gut, bis zur Hälfte der Platte war die erste Ebene, war ebenerdig. Und dann ging es nach oben mit einer Rampe. Und dann war eine Stufe und die war gut so 25% von dem Board. Und dahinter war dann nochmal, ging es runter und da war dann Wasser und Eis. Und da sollte dann so ein Schiff anliegen, dass man das Schiff hinten dran sieht, hinter der Stufe. Das war die Idee, dass man aber trotzdem noch das Schiff hat praktisch noch höher als die erste Stufe, sodass man zwei Stufen hat. Praktisch die erste ebenerdig, dann eine Stufe und dann das Schiff als dritte Stufe, als zweite Stufe sozusagen hinten dran. Und da hatte ich so eine römische Trireme mir geholt und habe da so Drachenflügel von so einer Flederbestie als Segel benutzt. War ganz nett, muss ich noch umbauen, dass das wieder, will ich noch für die Vitrine bewursteln. Und da kommt auch zum Tragen, dass man sich vorher überlegt, welche Materialien man einsetzt, weil man müsste es irgendwie verwindungssteif bauen. Wenn ich jetzt so eine 60x60 Styroturplatte ausschneide, dann ist das eventuell ein bisschen labbrig oder nicht stabil genug. Und dann, wenn man da jetzt einfach so eine Pappe macht oder einfach nur so Holzstäbchen, da muss man ein bisschen aufpassen, dass das Ganze auch verwindungssteif ist. Vor allen Dingen, wenn man großflächig mit Leim arbeitet, da muss man aufpassen. Also wenn ich jetzt dann Styrodur großflächig aufklebe, dann übt das so einen Druck auf und wölbt sich dann, zieht sich zusammen.
Ja, Styrodur ist gefährlich, wenn du es auf eine Dings, also
genau.
Das muss ich irgendwie noch auf was drauf zwingen, was nicht sich bewegt.
Da gibt es jetzt zwei Tricks. Entweder man macht von beiden Seiten, dass man so ein bisschen so Gegenspannung erzeugt, aber das hat, also nach meiner Erfahrung, habe ich es nie geschafft, das gerade hinzubekommen. Da war dann immer irgendwie so eine doppelte Wölbung drin, dass es auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runter geht. Und also meine besten Erfahrungen habe ich eigentlich damit gemacht, wenn ich wirklich so ein Displayboard zum Transport nehme, dass ich einen Bilderrahmen nehme. Weil der Bilderrahmen an sich ist verwindungssteif und der bietet schon mal eine Grundfläche. Meistens hat man da so einen Plexiglas oder Glasscheibe, je nachdem wie billig oder teuer der Rahmen war, und hat dann unten drunter noch so ein Sperrholz, ich weiß nicht, was das ist, so eine Art Pappe, so eine Mischung. Also auf jeden Fall ist es stabil genug, um da drauf zu arbeiten. Und das habe ich da genommen an der Stelle zum Beispiel auch. Da habe ich dann, aber da habe ich die, bei dem Dunkelelfenboard habe ich die Glasplatte drin gelassen, weil ich ja für das Schiff hinten die Wasserfläche haben wollte. Das ist auch eine Frage vom Gewicht. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und das ist so typischerweise, so wie ich das angefangen habe, habe ich mir halt überlegt, wie viele Stufen möchte ich haben. Und dann habe ich geguckt, welche Bits habe ich. Ich habe mir diese Trireme, die hatte ich noch irgendwie, weil mir die immer gut gefallen hat, habe die verwurstelt. Und diese Flederbestienflügel habe ich extra bestellt damals bei so einem Bits-Shop, weil die hatte ich nicht in ausreichender Menge, vor allen Dingen, weil ich brauchte ja immer nur den von einer Seite. Weil die Flügel sollten ja praktisch vom Wind gebläht immer in eine Richtung gehen, also die Segel. Und dann hast du praktisch drei Flügel gebraucht, aber nur drei linke oder drei rechte. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann hatte ich von irgendeinem alten, von so einem Kickstarter, hatte ich noch jede Menge so kleine Plastik-PVC-Figuren. Das war von Reaper, gab es da mal so Kickstarter, als die ersten vielen Miniaturen Kickstarter losgingen. Und da gab es halt von Reaper so einen richtig großen. Und da habe ich noch Skelettdrachen gehabt. Und da habe ich diesen Skelettdrachen genommen und habe den so ein bisschen als Statue da verwurschtelt. Und da wir halt so ein Goblin-Sumpf-Thema hatten mit Spinnen, habe ich ganz viele Spinneneier auf das Base geklebt. Da hatte ich extra bei einem Shop, gab es noch keinen 3D-Drucker. Da habe ich noch ganz viele Spinneneier und Spinnennetze besorgt.
Ja nix.
Und der Christian hat sich damals überlegt, wie man Spinnenweben machen kann und hat Haarspray durch die Airbrush gejagt. Und damit kann man prima Spinnenweben machen mit einer alten Airbrush. Empfehle ich auf jeden Fall auch so unser Erfahrungswert. Die halten auch nicht lang, diese Spinnenweben. Also das ist wirklich nur zum Anschauen. Wenn man da drankommt, geht das kaputt.
Also kann sind man auch quasi wie echte Spinnweben halt.
Ja, tatsächlich. Echte Spinnweben sind vielleicht sogar noch stabiler. Aber es hat einen coolen Effekt. Das gibt's nichts. Aber das war so ein bisschen die Erlebnisse an dem Board. Und das Eis habe ich halt aus Plastikkart geschnitten. Die Rindenstücke waren auch hier wieder, haben wieder gut gedient, vielleicht ist für die Felswände. Da hilft es, diese Rindenstücke halt einfach, also ich gehe da in den Wald und sammle die am Boden liegen. Ich gehe da nicht irgendwo hin und tue irgendwie Rinde abkratzen, sondern die halt am Boden liegen und trockne die dann bei mir. Das ist auch wichtig, dass ich das ordentlich trockne. Auch Blumenerde oder Erde, wenn ich sie mir hole, nehme ich gerne, weil da auch so kleine Äste und so Zeugs drin sind. So alte Blumenerde, vor allen Dingen, wenn man keinen so einen grünen Daumen hat, dann sterben die auch gerne. Und wenn man das dann für ein paar Monate vor sich hinlässt, in so einem Karton ein bisschen ausgebreitet im Keller hat, dann hat man sehr schöne getrocknete Blumenerde. Weil wenn die noch ein bisschen feucht ist, ich habe damals auch schon, ich glaube, ich habe schon ein paar Mal den Hinweis gebracht, da nicht mit Sekundenkleber ranzugehen, da können Dämpfe entstehen. Das ist nicht gesund und auch nicht gut für die Augen, wenn man das in die Augen bekommt, die Dämpfe.
Mhm.
Genau, also da mit Holzleim am besten arbeiten. Und ansonsten schaue ich immer, dass ich die Rinde gut trockne. Meistens hebe ich sie auch in dem gleichen Sack auf wie Alkoholreste, damit das ein bisschen abtötet und desinfiziert. Und
naja, gut, Chips und Schnaps, ne? Da hast du immer was für auf die Couch.
Ja. Ja, also diese Reinigungsalkohol-Sachen, wenn man so ein paar Tücher hat mit Reinigungsalkohol, dann tue ich die meistens in dem gleichen, habe ich die immer in dem gleichen Karton gelagert. Also es war so ein Plastikbehälter wie die Rindenstücke, damit die Rindenstücke so ein bisschen ausdünsten und dann nicht irgendwie noch so ein Holzform meint, er müsste es dann durch mein Diorama sich wühlen. Das so wollte ich vermeiden irgendwie. Genau. Das ist so da ein bisschen das, die Materialauswahl. Da muss man einfach gucken, man braucht natürlich auch wesentlich mehr, als jetzt, wenn ich jetzt nur Basic mache und wesentlich größere Stücke. Und da bietet sich das halt an, wenn man solche großen Teile hat, die man eh nicht verwerten kann, dann ist es super dafür. So Säulenbruchstücke oder ja, große Felsen machen, das ist da schon wirklich wunderbar. Auch da kann man mit dem Aquariumsbedarf auch zuschlagen, gibt's auch jede Menge. Oder halt, wenn man es wirklich, also wenn du jetzt ein Ork-Hüttendorf bauen möchtest dazu, dann empfehle ich immer, es gibt im Sommer ab und zu Eis mit Kokosnussschalen. So Kokoseis in so echten Kokosnussschalen. Dann muss man keine echte Kokosnuss kaufen, sondern muss halt Eis essen. Das ist bitter, aber es ist so.
Angenehm, ja. Für Felsen könnte man auch zum Modelleisenbahnbedarf greifen und tatsächlich welche gießen, so aus Gips.
Das kann man auch tun, ja. Ich habe mich immer dagegen entschieden, weil ich einfach nicht gern gieße. Und aber auch wie heißt das? Das Milliput. Da bin ich einfach, ich weiß nicht. Bevor ich das Milliput anmische, da muss ich mich schon überwinden.
Also wenn du beim nächsten Mal welche brauchst, dann gieße ich dir welche.
Ah, das ist lieb. Aber ich habe noch einen großen Sack Rinde. Ich weiß nur nicht, wo der ist aktuell.
Okay.
Ich muss auch noch rausfinden, weil ich brauche ihn demnächst auch wieder. Ich möchte ja wieder
Display rausbauen. Der Fluch des Umziehens.
Ja, Herr, das ist wirklich schlimm. Irgendwann weiß ich, wo alles ist, aber wir werden sehen. Ich suche nämlich auch noch Basic-Material von mir. Ich kurz abschweifen. Ich suche nämlich Basic-Material. Ich möchte so ein kleines Diorama bauen mit so einem Samurai, den ich gedruckt habe. Und dazu habe ich mir wieder so eine kleine Schüssel besorgt, so eine japanische, mit so einem japanischen Aufdruck. Und da würde ich jetzt gerne Erde reinmachen. Aber dazu muss ich meine Erde finden, meine getrocknete. Und meine Korkstücke, damit ich ein bisschen Felsen habe. Ah, schwierig. Weil ich habe so kleine Altare, Schreine habe ich gedruckt, so kleine Steinlaternen. Und ich habe auch noch so einen kleinen Tanuki mit einer Weinflasche und so einen kleinen schlafenden Fuchs, der auch so aus wie so aus Stein aussieht. Das habe ich alles, aber ja, mir fehlen die Basing-Materialien. Irgendwo gibt es einen Karton mit Basing-Material und der schlummert irgendwo vor sich hin. Ich schätze mal im Dachboden. Aber gut.
Okay. Ja,
also da, Materialplanung ist wichtig. Genau. Was ich auch gerne mache, ist, dass ich mir kurz skizziere, wie das Ganze aussehen soll. Das ist auch noch wichtig, dass ihr euch, das hilft einem auf jeden Fall dabei, weil meistens habt ihr irgendwie ein Bild im Kopf und dann sagt man, okay, ich mache das jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Aber das funktioniert nicht so richtig gut, weil man muss sich diese Abmessungen vorher klar machen. Weil meistens ist dann so, ja, ich mache da eine Stufe hin und dann mache ich noch eine Stufe und dann noch eine Stufe und dann sind die Stufen 4 Zentimeter tief. Und dein Regimentsbild ist 18 Meter tief. Dann geht es sich nicht aus. Ja, das ist so. Oder halt, ich habe 18 Meter Platz gelassen oder 60 Zentimeter, ich habe 6 Zentimeter Platz gelassen für die Stufe und dann habe aber ein Base mit 6 Zentimeter, genau. Und dann macht man hier so einen kleinen Rand oder dann überlappt das so leicht. Das ist nicht schön. Also es braucht ein bisschen Luft. Plant mit bisschen Puffer an der Stelle. Nicht spitz auf Knopf. Das ist so ein bisschen ein anderer Punkt, der einem erst bewusst wird, wenn man mal das Ganze irgendwie einzeichnet oder auslegt, dass man halt so auf so einer Matte einfach mal sagt, okay, das ist der Platz, den ich habe. Und dann mal einfach so mit Büchern oder Ähnlichem mal einfach mal proxied, wie das Ganze am Schluss aussehen soll, damit man dahin kommt. Und die letzten Displayboards, die ich gebaut habe, die habe ich tatsächlich digital designt. Da habe ich mir in Tinkercad habe ich mir dann einfach angeguckt, okay, da kann ich ja die Maße direkt eingeben und habe mir einfach Rechtecke und Halbkreise und was weiß ich, habe ich mir da hingeworfen in der richtigen Größe und das halt einfach mal so grob designt, wie die beiden. Und ich habe tatsächlich auch 2 Displayboards gebaut, die waren quadratisch. Für mich und einen Christian jeweils ein Armee-Displayboard für unsere 10mm Warmaster-Armeen. Und die habe ich so gebaut, dass man die aneinander stellen kann. Dass die nebeneinander ein Bild ergeben, wenn man sie nebeneinander stellen würde. Und dazu halt auch, wenn es zum Beispiel eine Straße entlang führt, dass diese Straßen dann aufeinandertreffen, wenn man die beiden Boards nebeneinander stellt. Das war so die Idee dahinter. Das werden wir nie machen, aber ich habe es zumindest so designt. Man könnte.
Aber ihr könntet.
Ja. Genau, das war, und dann habe ich dann auch geguckt, okay, meins ist eher so dunkler Morast und Schnee und bei ihm war es auch mehr dann, war wirklich mehr so Winter, Wald, Schnee, weil er Waldelfen hatte und ich hatte ja diese Vampire, dass es auch so ein bisschen Übergang hat, dass es so ein bisschen miteinander kombinierbar ist. Das war da wichtig. Und was auch bei diesem Displayboard ganz cool war, da habe ich darauf geachtet, dass man die Geländestücke, die ich dafür gebaut habe, also so Wälder und so Türme, Gebäude, die ich dafür designt, also die ich da gedruckt habe und dann dafür gestaltet habe, dass die da reinpassen, dass man die abnehmen kann. Und dann konnte man die so zusammen mit der Armee praktisch von einem Displayboard runternehmen und dann hat man auch gleich Geländestücke zum Spielen. Das war die Idee dahinter. Dass auf jedem Displayboard so 4, 5 Geländestücke mit dabei sind, sodass ich, wenn ich jetzt beide Armeen auf dem Tisch habe, habe ich 10 Geländestücke, das reicht mir, um ein schönes Spiel zu machen. Da waren irgendwie 2 Wälder und dann halt noch 2 Gebäude und noch irgendwie nur ein Brunnen oder eine Fontäne oder ja. Genau. Dass man das mit berücksichtigt, dass man so Features mit einbauen kann. Ich habe die dann auch so gebaut, dass sie auf Bases sitzen. Und hat man den Vorteil, dass ich habe mehr Geländestücke gebaut, ungefähr doppelt so viel, wie auf das Displayboard passen, damit ich dann austauschen kann. Also ich konnte dann auf dem Displayboard auch austauschen. Es war vielleicht Overkill, das gebe ich zu. Ja, aber man kann sich da verkünsteln und es hilft auf jeden Fall, sich das vorzustellen. Es macht Spaß, das vorab zu planen. Es ist nicht hundertprozentig so geworden, wie ich es geplant habe. Das gehört auch dazu. Also nicht jede Stufe und nicht jeden Übergang habe ich eingebaut. Aber ja, es hilft auf jeden Fall ungemein, das vorher ein bisschen ungefähr anzuzeichnen. so ungefähr zusammenzuklicken. Das war so die, wie ich an so ein Vitrinenboard oder Displayboard rangehe. Über die Materialauswahl bin ich jetzt ab und zu mal ein bisschen noch drüber gegangen und habe schon ein bisschen was erzählt, was ihr machen könnt. Habe erzählt, dass Bilderrahmen eine coole Ressource sind, was ich vergessen habe zu sagen. Wenn in so einem Bilderrahmen, wenn der billig ist, ist es erstmal nicht verkehrt. Also ich mag das, wenn es einen Holzrahmen hat. Ganz einfach, weil es sich hochwertiger anfühlt als bei einem Plastikrahmen. Ich mag es aber auch gerne, wenn da kein Glas drin ist, weil das schwer zu entsorgen ist als in dem Bilderrahmen, sondern Plastik. Weil dann hat man nämlich auch sehr gute so Plastikkartteile, die man wieder für Eis nutzen kann oder für zerbrochene Fensterscheiben oder für Cockpitscheiben oder für sonstige Effekte wie eine fliegende Drohne, die so einen Scannerstrahl macht. Da kann man sich austoben. Habe ich schon ganz viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gesehen. Und das kann man entweder teuer kaufen oder man schneidet sich das zurecht. Also ich habe jetzt zum Beispiel von dem Warmaster Displayboard, da waren auch so Plexiglas-Dinger drin. So die habe ich mir aufgehoben und habe die jetzt klein geschnitten, um da draus so, so Backdrops zu machen für Vitrinenmodelle an den Sockel hinten dran. Weil da braucht man ja auch relativ stabiles Material. Und das funktioniert auf so 10 cm funktioniert das damit ziemlich gut. Und das habe ich mir da draus einfach zurechtgeschnitten, weil das kann man dann ein bisschen mit der Schere einigermaßen. Es war noch nicht zu dick, ging das ganz gut durch. Genau, das also nicht wegwerfen, sondern auch an der Stelle verwerten, würde ich sagen.
So der, upcyclen.
Das Upcycling, danke.
Ja.
Das ist, mit Glas-Upcycling ist schwierig, habe ich meine Schwierigkeiten, habe ich noch nicht allzu viel gefunden, wo man da upcyclen kann, ohne sich zu verletzen.
Ja.
Da bin ich noch raus. Ansonsten.
Aber es gibt einfach den realistischsten Glaseffekt. Also das ist ganz klar.
Oder du brauchst einen Teleprompter. Dafür könntest du eine Glasscheibe aus einem Bilderrahmen auch verwenden.
Ein Teleprompter?
Mhm.
Inwiefern? Dass man da drauf projiziert, oder?
Ja, du machst dann 45 Grad Winkel, stellst eine Kamera hinten drin, legst unten drunter dein iPad mit einer Teleprompter-Software und dann hast du potenziell einen Teleprompter, wenn du noch ein bisschen so eine dunkle Abdeckung drüber machst.
Hab dir was gelernt.
dafür habe ich mir nämlich mal einen Bilderrahmen mit Glasscheibe explizit gekauft, weil das funktioniert mit Plastikscheiben nicht. Jetzt habe ich nämlich dann für irgendein Diorama noch einen Bilderrahmen, wo keine Glasscheibe mehr drin ist übrig.
Und warum würdest du das iPad drunter legen und dann den Bilderrahmen im 45-Grad-Winkel dazu und nicht einfach das iPad direkt im 45-Grad-Winkel ohne Bilderrahmen stellen?
Nein, die Idee bei einem Teleprompter ist ja, dass du direkt in die Kamera guckst und trotzdem abliest. Das ist ja das, was die Nachrichtensprecher machen. Und wenn deine Kamera hinter dem 45-Grad-Glas ist und von unten du die Reflexion siehst, dann ist das nicht auf dem Videobild drauf.
Okay, jetzt verstehe ich langsam. Alles klar. Und du hast dir einen Teleprompter gebaut.
Ja, ich wollte wissen, ob das funktioniert. Und es funktioniert mehr oder weniger. Also man hätte noch ein paar Sachen optimieren müssen.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe dich bisher noch nicht in der Tagesschau gesehen, aber sag Bescheid.
Ja. Was glaubst du, wie er hier den Podcast macht?
Ja,
alles vorgeskriptet. Er liest nur noch ab. Ja.
Er gibt es auch alles genau aufgeschrieben, was ich heute erzählen möchte.
Aber was mich noch interessieren würde, Martin.
Ja,
erzähl. Du hast ja gemeint mit diesen Vertiefungen. Und ich hatte ja mal, ich glaube, da haben wir auch schon mal irgendwann drüber geredet. Ich hatte ja überlegt, ob ich mir mal so ein Board mache oder so einen Vitrineneinsatz für meine Mechanikum-Sachen. Weil ich hatte da ja mal angefangen, auch diese in verschiedenen Graden der Zerstörung, diese Kathedrale mal mehr auszudrucken.
Oh, stimmt, ja.
Und da hab ich überlegt, ob ich das mit den Vertiefungen mache, und warum ich mich da aber bisher dagegen entschieden habe oder das noch nicht gemacht habe, ist, weil meine Idee des Displayboards nicht mehr 100% zu der Base-Gestaltung von den Bases gepasst hat, die ich für die Sachen gemacht habe. Und dann habe ich mir halt überlegt, Mist, hätte ich das damals schon gewusst, dann hätte ich mir auch für die Base-Gestaltung schon überlegt, die so zu machen, dass die potenziell sich eben in so einen Displayport auch gut einpassen lässt.
Deswegen Planung.
Ja.
Ja, also meistens macht man ja das Displayboard hinterher. Und dann hat man genau das Problem, dass man halt gucken muss, wie hat man die Armee gestaltet. Dann ist man ein bisschen eingeschränkt mit dem, wie ich das Displayboard dann mache. Also wenn ich halt Felsen und Wiesen als Basic-Material verwendet habe, dann habe ich halt auch Felsen und Wiesen. Das muss einen nicht hindern, dann ein Thema reinzubringen. Das gibt da auch genügend, was in der freien Landschaft rumsteht, also an Ruinen oder Schlössern. aber es schränkt ein bisschen ein.
Ja, weil zum Beispiel für meine Idee müsste ich, glaube ich, zumindest die beiden Armiger neu basen, weil meine Idee war, dass die halt in so einem zerstörten Teil der Kathedrale dann einfach drinstehen. Aber dann,
ja, ist doch die Kathedrale ist ja dann zerstört, also ja, kann ja da der Boden zerstört sein.
Ja, aber der Boden kann nicht ein astreiner Marssand in Rot sein, wenn sie mitten in einer zerstörten Kathedrale stehen. Nein.
Ja, dann machst du noch ein bisschen Debris auf die Basis.
Ja,
die sind doch noch gut.
Würde ich wahrscheinlich so. Ja, ich meine, ich muss sie ja nicht wegwerfen. Ich kann sie ja upcyclen, die Basis. Weil ich würde dann wahrscheinlich die Basis zumindest anpassen und da halt noch so ein paar zerschnittene Teile von dem Boden oder so irgendwas probieren, drauf zu platzieren, damit es halt eben schöner dann in die Welt des Displayboards reinpasst.
Das zupasst, ja. Ja, dann musst du wahrscheinlich auch versuchen, irgendwie noch so. Den Dreck von der, also der, die Erde, die du auf dem Basis hast, auch in die Kathedrale zu bringen.
Hm. Mal gucken, ja, so wie so reingeweht, mehr oder weniger.
Genau, so rausragt, wie so eine Ruine, die halt schon bis halb verschüttet ist, so in der Richtung. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass man da das irgendwie vereinen kann. Ja. Mein Problem ist auch, dass solche Projekte über sehr viele Jahre sich ziehen. Und zwischenzeitlich verändern sich die Materialien, die ich zur Verfügung habe, auch. Also ich habe irgendwann mal angefangen, meine Korn-Armee von den Chaos Space Marines, den World Eaters, mit so Gipssteinen zu basen, die ich aus so alten Gipsresten gemacht habe. Die habe ich mir mit so einem Seitenschneider aus so Gipsresten, habe ich mir Felsen zurechtgeknipst und mit denen habe ich das ganze Basing gemacht. Jetzt sind diese Gipsreste langsam aufgebraucht. Ich habe aber jede Menge eigentliche Steine, die so ähnlich aussehen, zum 3D-Drucken, so Pflastersteinböden. Da muss ich das nicht mehr mit der Hand machen. Sieht aber jetzt wesentlich professioneller aus. Es passt also nicht mehr so richtig zusammen. Das ist auch wieder blöd. Weil meine groben Steine schon halt auch recht hoch waren, die ich mit der Hand zusammengedengelt habe. Und ja, schwierig. Aber gut. Muss man durch als durch. Fällt vielleicht auch in der Masse nicht mehr auf. Das Ziel ist dann einfach so viel zu haben, dass es dann einfach nicht mehr so sehr auffällt. Das fällt bei den 140 Zerfleischern auch nicht auf, dass zwei dabei sind, die ich in einem anderen Farbschema gemacht habe, wo ich die andere Reihenfolge der Rottöne probiert habe zum Beispiel. Die sind ein bisschen dunkler als die anderen. Aber ja, merkt man nicht. Und ich denke, das ist bei den Bases genauso. Ein Base fällt nicht ganz so sehr auf. Es macht die Gesamtheit dann das Bild und ich hoffe, dass es dann damit ein bisschen untergeht. Müssen wir gucken. Das ist so eine Schwierigkeit, die man auch bei der Materialauswahl beachten muss, ob das so ein langfristig verfügbares Material ist oder ob man davon einfach eh immer genug hat. Das hilft auf jeden Fall. Genau. Mhm. Ansonsten ist Holzleim mein Freund. Ich leime das sehr gerne, arbeite weniger mit Sekundenkleber, ganz einfach, weil es ins Geld geht.
Ja, ja.
Wenn man Displayboards mit Sekundenkleber machen möchte. Und ich verbaue auch sehr gerne irgendwelche Geländebits, die halt irgendwie übrig geblieben sind. Oder Bits allgemein von großen Dingen, die übrig geblieben sind. Ob das jetzt irgendwelche Panzerteile sind oder sonstiges. Da hilft es, wenn man so alte Konvolut-Sachen, die es so früher bei eBay gab, mal aufkauft, weil man sagt, ey, da sind zwei, drei Bits drin, die ich gern haben wollte. Aber der ganze Rest, der da dabei war, ist halt im Endeffekt Abfall. Also bisher war Abfall. Und da dann hat man halt noch irgendwelche Panzerräder und irgendwelche Kanister oder diese Sponsons, diese Türme, davon habe ich auch noch teilweise. Daraus lassen sich dann sehr gut Befestigungsanlagen bauen. Da muss man halt ein bisschen improvisieren. Das kann man eigentlich auch gut verwurschteln. Und wie gesagt, ich habe mal diesen Reaper Kickstarter mitgemacht und abnorm viele Plastikfiguren bekommen, wo dann Käfer und irgendwelche Feuerwanzen und ich weiß nicht, was alles mit dabei war. Also es waren genügend, um drei von diesen Displayboards voll zu pappen mit irgendwelchen Zeugs. Das war viel. Ja. Und jetzt, guck, mit dem 3D-Drucker ist es jetzt nicht besser geworden. Also so, was die Sachen angeht. Wobei ich immer noch davor zurückschrecke, die großen Teile zu drucken, weil es da, glaube ich, einfach günstiger ist, derzeit irgendwie zu kaufen, je nachdem. Gibt es ja verschiedene Hersteller, die sich auch auf günstige Geländeteile spezialisiert haben. Also, wie heißt der? Laserforge oder ähnlich wie die hießen? Muss ich mal gucken, wieder. Muss ich kurz googeln, wie die wieder hießen. Ja.
Es gibt auf jeden Fall ein paar, die da so Sachen anbieten.
Genau. Da habe ich auch noch so günstige Sachen. Und wir haben dann noch diesen Kickstarter, haben wir damals auch mitgemacht, wo man so verschiedene magnetisierbares Gelände zusammenstecken. Und ja, wie hieß denn der? Und da gab es auch Silos zum Beispiel, die da mit dabei waren und ähnliches.
Rampart war das nicht? Das
Rampart, genau.
Rampart Terrain, ja.
Mhm. Ja. Mein Gedächtnis ist hervorragend, ich bin großartig.
Ah, das ist auch schon eine Weile her. Ich habe es auch nur gewusst, weil ich den Karton neulich rausgezogen habe und angefangen habe, da dran rumzupinseln.
Ja, ich wollte mir irgendwann mal so ein Wochenende gönnen, wo ich mein ganzes Gelände zusammenbaue und anmal. Aber
ein Wochenende.
Ja, war ambitioniert.
ein sehr langes Wochenende.
Ja. 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 Aber ein Monat bestehend aus Samstagen und Sonntagen.
Ich liebe diese faulen Samstage. Martin, es ist Mittwoch.
Ja, aber tatsächlich sind diese modularen Dinger interessant, weil ihr erinnert euch an die Warlayer-Gelände, die ich mal hatte. Diese 3D-Druckbahn, die du so modular zusammenstecken konntest. Mhm. Da habe ich zwar noch nie ein ganzes Geländestück verwendet, aber tatsächlich waren die schon praktisch, um so kleine Dinge für Bases oder so zu machen, weil da habe ich schon mal so einen von den Boden quasi, weil das waren ja so, ja, keine Ahnung, so mein Maxi-Style-Stahlbunker, so postapokalyptisch ein bisschen war da so das Theme. Und so einen Stahlboden oder so mit irgendwelchen lustigen Luken oder so, den kannst du halt auch dann, wenn du so einen Stahlboden 10 auf 10 hast und der ist halt aus PLA oder so, dann kannst du den ja auch ganz gut schneiden potenziell oder sägen. Und dann kannst du da halt ganz viele lustige so Stahlteile machen und brauchst zum Beispiel nicht die fertigen Bases, die dann schon so eine Industrial-Textur oder so mitbringen.
Mhm. Ja. Ja, es lohnt sich immer, solche Sachen aufzuheben. Ich habe auch ganz viele Felsen, die mir einfach beim 3D-Druck übrig geblieben sind. Wo halt einfach eine Miniatur fehlgeschlagen ist beim Drucken, aber halt das Basing-Gelände, das dabei war, das entweder rauskam oder halt fehlerhaft rauskam, aber das macht ja nichts. Wenn ich da irgendwie Paste drauf schmier auf so ein Geländestück, dann stört das keinen Menschen. Wenn ich aufs Gesicht von der Figur Paste drauf schmier, ist das Problem. Von daher kann man eben auch fehlgeschlagene Sachen beim Gelände eben gut verwursteln. Oder auch so, ich habe so eine Space Marine Büste ja gehabt, die habe ich ja für jeden einmal gedruckt gehabt. Und die allererste, die ich gedruckt habe, die kam kaputt raus. Da habe ich irgendwie schlecht supportet und dann war der Rückentornister irgendwie nicht kaputt, weil der war so ein bisschen unvollständig. Ja, aber die schneide ich jetzt einfach an und dann tue ich diese Büste einfach so schräg auf den Boden stellen und dann habe ich da ein super Geländestück für mein Displayboard, das halt so eine gefallene Space Marine nicht Büste, sondern so eine Säule halt, also so ein, wie nennt man das? Statue.
Statue.
Ja, danke. Ach, ich bin großartig heute. Ich bin ja in Topform.
Ja, also brauchst du doch den Teleprompter.
Ja, danke. Wo ist mein Teleprompter, wenn man ihn einmal braucht? Ja, und dafür kann man es gut verwenden. Aber der ist auch groß. Das heißt, die würde auf einem Displayboard extrem viel Platz wegnehmen. Da wird wahrscheinlich einfach ein Geländestück draus werden. Für eine richtige Platte und nicht fürs Displayboard, weil da ist sie mir einfach zu groß. Ja. Also da, mit dem Gelände, da hilft es auch, die großen Teile aufzuheben. Dann macht man einfach ich habe da so einen Plastikkarton und da ist dann säckeweiß Zeug drin. Sand, Erde und statisches Gras, 20, 30 Jahre alt, das wird nicht so schlecht. Und kann man dann aus dem Vollen schöpfen, wenn man so einen Vorrat hat. Da ist noch jede Menge Sachen aus dem Modelleisenbahnbereich drin. Diese ganzen alten Bäume aus dem Modelleisenbahnbereich. Kennt ihr diese furchtbaren Bürstenbäume, die wie so Pfeifenbürsten gestaltet sind? Davon habe ich auch noch einen Karton voll, so einen Schuhkarton voll mit denen.
Na, da komme ich vielleicht demnächst auf dich zu.
Ja, kannst du, wenn ich sie noch habe, wenn sie den Umzug überlebt haben und ich den Karton finde, dann kannst du sie gerne haben.
Die kriegen wir bestimmt zum Gutaussehen.
Ja. Ich dachte immer, naja, wenn man so Schneepaste drauf macht, dann sind die vielleicht auch noch
genau.
gut.
Genau.
Muss man sehen. Aber deswegen, kann man das auch aufheben und dann hat man da was, womit man arbeiten kann. Muss man nicht zwingend wegwerfen. Hat natürlich einen großen Nachteil, man hebt einen Haufen Scheiß auf.
Ja.
Ja. Ja, hatte auch zum Beispiel irgendwann, ich weiß nicht warum, hatte ich so drei verschiedenen Glasscherben, die so, also ohne scharfe Kanten, aber wo man so fertig kaufen kann als Felsen. So als Deko. Dass man halt einfach so, so Glasteile, die man anstelle wie Perlen, einfach so Glasverzierung in Rot, Grün und Blau. Und ich hatte die halt damals gekauft, weil so grüne Glasscherben auf für Spacing-Material halt super waren für eine Skaven-Armee. Ja. Aber gut, was soll man tun, ne? Und jetzt hat man halt jede Menge von diesen Steinchen und wegwerfen kann man sie auch nicht, weil ja.
Sind ja noch gut.
Ja, sind noch gut. Ja. Man weiß ja nie. Oder alte Wurzelstücke, großartig. Oder ist er noch aufgehoben, was wirklich kein Mensch mehr gebraucht hat. CDs, hebt euch CDs auf. Wenn ihr noch welche habt, wenn ihr da draußen als Hörer noch alt genug seid, um zu wissen, was CDs und DVDs sind. Wenn
AOL-CDs, gab es in großer Stückzahl
immer. Ja, ich hab noch so ein, Rohlinge habe ich noch aufgehoben.
Oha.
Weil die sind auch super für Spacing-Material. Das ist ja verwindungssteif. Kannst da drauf arbeiten. Magst du hier Wälder drauf. Großartig.
Okay.
Genau. Also muss man nicht mehr ins Auto hängen wegen dem Blitzern, falls die noch, ja, sondern kann man auch direkt verwursteln. Das hilft auf jeden Fall. Ja, also da muss man halt erfinderisch sein. Und ich glaube, wenn man dann ein bisschen Geländebau gemacht hat, kriegt man auch so ein Auge dafür, okay, das sieht interessant aus, das würde ich gerne mal verwursteln an der Stelle. Ich mache mir dann auch gerne Bilder, wenn ich irgendwie so Felsen sehe oder so so Moosstücke oder sowas dann und so alte Baumrinde, dann mache ich mir Bilder, damit ich später das wieder in klein umsetzen kann. Deswegen habe ich ganz merkwürdige Bilder in meiner Fotogalerie. Ja. Das hilft mir dann, wenn ich dann gesehen habe, okay, da gibt es irgendwie so eine Felsenformation und da ist so ein Moos drauf und wo das Moos wächst, wo der Fels durchscheint, dass das realistisch aussieht, das hilft einem dann wieder im Kleinen, wenn man da so ein bisschen ein Auge hat. Man kann das nicht immer 1:1 umsetzen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert, auch beim Basing ist das ja so, wenn ich jetzt Winterbases mache, dann kann ich nicht einfach das komplette Base mit Schnee befüllen. Das sieht komisch aus.
Mhm.
Sondern ich muss noch irgendwas im Auflockern drin haben. Man muss noch Stellen freilassen. Meistens macht man dann irgendwie nur so ein paar Tupfern Schnee hin und das ist dann das Schneebase. Weil, wenn du es komplett vollfüllst, dann wirkt das irgendwie merkwürdig. Mhm. Finde es mein.
Wenn du ins Regal guckst, wirst du schneeblind dann.
Ja, also bei meinen Camry, das ist eine ganz alte Armee, da war ich noch nicht, wirklich, wirklich unerfahren. Da habe ich ja so Vogelsand genommen und habe den dann drauf gemacht und einfach nur Vogelsand. Das war dann auch irgendwie, das ist wirklich einfach langweilig. Da muss vielleicht noch so Dünen reinmachen oder halt auch mal so irgendwie so eine Skeletthand rausragen lassen aus dem Boden. Irgendwas muss man tun.
Also insgesamt bei so großen Flächen mit Sand oder mit statischem Gras oder sowas empfiehlt sich's auch mit der Airbrush da ein bisschen Varianz reinzubringen dann. Dann kann man ja so einen Wash durchjagen, ja, Agrax Earthshade oder irgendwas. Da so tupfen, also nicht tupfenweise, aber halt nicht uniform, sondern in verschiedener Intensität da auf der Base, auf der Platte verteilen, finde ich da immer ganz gut. Würde ich auch bei Wiesen oder so auf jeden Fall so machen.
Genau. Also das, da ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, das haben wir schon paar Mal auch erwähnt gehabt.
Also ja, wahrscheinlich, ja. Das ist, die Folge ist ja insgesamt mehr so ein Remix.
Ja, ja. Ist nicht für Displayboards allgemein. Aber ich will einfach nur mal dieses Gefühl dafür wecken, dass das halt mit dazugehören kann und auch relativ viel Spaß bringt, weil man halt Sachen umsetzen kann, die man normalerweise nicht kann, weil die Bases zu klein sind. Also selbst wenn du so einen großen Dämonenprinz hast, dann magst du halt 2-3 Stufen hin. Hier Bellacor, der von seinen Stufen runterläuft, das ist ja mit dabei. Okay, das ist schick. Aber wenn du jetzt den eigenen Dämonenprinzen baust, willst du einen ähnlichen Effekt haben, baust du 2-3 Stufen, bist du fertig. Ist cool, Aber du kannst nicht dieses, okay, ich will einen Dämonentor haben und ich will, dass die Armee aus dem Dämonentor rauskommt. Ich will, dass die Dark Elder aus meinem Warptor rauskommen, ja, mit ihren Schiffen. Will ein Schiff in der Mitte durchschneiden und das in dieses Warptor kleben, damit es so aussieht, als käme es gerade aus diesem Webway raus, ja. Das kannst du nicht machen, wenn du nur Bases magst. Und das ist halt was, wo ich halt auch einen großen Spaß dran habe, solche Szenerien und Dioramen dann zu bauen, die auch nützlich sind, weil sie gleichzeitig als Aufbewahrungs- oder als Vorzeigebehältnis für meine Armee dienen. Ich habe zum Beispiel mal für meine Chaos-Armee ein Displayboard gebaut. Das war jetzt nicht super hübsch, das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Und da habe ich einfach aus Styrodur einen Kreis genommen. Da gibt's so diese, war vielleicht nicht Styrodur, es gibt diese Steckkreise. Kennt ihr die? Wo man so Kränze stecken kann?
Ah, ja. So gesteckt, ja.
Genau. Und die gibt's auch, wenn man damit mit der Kerze ein bisschen rangeht, dann schrumpelt das so weg. Macht das im Freien?
Kann man auch mit einem Heißluftföhn oder sowas machen.
Ich war jung, ich hatte kein Heißluftföhn.
Ja.
Ich hatte Kerzen, Licht und Feuerzeug und das war's. Und Uhu. Und ich hatte von den Gummibärchen, von so einer großen Gummibärchenpackung. Kennt ihr diese großen Container?
Ja.
Diese runden.
Den Deckel. Von Trolli.
Oder Trolli, ja. Den Deckel davon.
Ja.
Und der passte da gut hinten drauf. Und wenn man den dann da hingeklebt hat, dann hatte man so ein Tor. Und den habe ich dann komplett mit Wachs und Uhu voll gemacht, damit es so raus ist, als würde es runterlaufen. Und habe dann da so Bits aus meiner Bitsbox, so Arme und Köpfe aus den Chaosbruten dahin gestopft.
Also auch eine Zeit, bevor du Water Effects Gedöns generell hattest.
Ja. Ich hatte auch keinen Modellbauladen und ich war noch zu jung für
ein Auto. Also du hattest ja nichts, willst du sagen.
Ich hatte nichts, ja. Ich habe da improvisiert an der Stelle. Ich musste mit dem arbeiten, was man hatte. Das war ein Bastelbedarf für Hobby. Das heißt so ein Schreibwarenbastelladen, wo man halt so Zeug zum, ja, ich weiß nicht, ja, Hobbybasteln für Gestecke und so bekommen hat.
Wo du eigentlich eher hingegangen bist zum Einkaufen, weil du was für die Schule hättest einkaufen sollen, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Und halt ansonsten hat man auch viel Müll gehabt. Und ich glaube, es ist wieder gerne das Thema, dass ich Lebensmittelverpackungen gut verwenden konnte. Mhm. Besonders dann, wenn sie geschmackhaft waren.
Ja.
Also so Türme aus Chipsdosen und Konservendosen und Konservendosen-Silos habe ich gebaut und eben auch dieses Gummibärchentor für die Chaos. Da habe ich auch so ein, da sollte halt meine Chaos-Armee davor stehen, so als wäre sie gerade aus diesem Tor rausgekommen. Inzwischen kann man ja solche Tore fertig kaufen, sehen viel, viel cooler da aus, als das, was ich damals gebaut habe.
Aber schmecken nicht so gut.
Schmecken nicht so gut, hat man weniger was von, ja. Es ist auch wieder war. Aber es hat auch einen gewissen Spaßfaktor, das selbst zu machen. Ist ein gewisser Reiz dahinter. Ist schwierig, wenn man sich dann da vergleicht mit den ganzen anderen Sachen, die man dann später fertig kaufen kann. Gott sei Dank kam dieses Tor erst viel, viel später. Das kam erst viele Jahre danach, dass man das kaufen konnte.
Und ist auch schwierig, wenn man älter geworden ist und nicht mehr ganz so Süßigkeiten im Unverstand essen kann.
Das auch wieder war.
Das auch, ja. Also
schwierig.
Vielleicht in unserem Alter doch besser die fertig gemachten einkaufen.
Ja, aber es gibt diese Gummibärchendosen auch nur in halb so hoch.
Da musst du dann zwei davon essen, damit du da Höhe erreichst. Aber kannst ja auch machen, weil die halbe Packung hat ja nur die Hälfte der Kalorien.
Und falls ich wieder mal so einen Deckel brauche, dann ist es schon wertvoll. Das ist das Gleiche, warum ich immer Rocher kaufen muss. Ich kann Rocher auch nur kaufen, wenn die in diesen Plastikschalen kommen.
Ich wollte gerade sagen, die Plastiksticks, die habe ich auch schon als Sortimentskästen viel
verwendet. Genau, weil die brauchst du ja als Sortimentskästen für so kleine Bits zur Aufbewahrung, brauche ich die. Und ab und zu nehme ich sie auch, um damit zum Beispiel so kleines 3D-gedrucktes Material kann man dann gut drin trocknen. Und weil wenn man es dann irgendwann, wenn es dann wirklich unbrauchbar ist und komplett verseucht, dann kann man es ja wegwerfen. Und dann muss man halt neue Rocher kaufen. Da muss man mal gucken. Man hangelt sich da von Angebot zu Angebot. Wobei ich sagen, zum Härten habe ich gerne so runde Plastikschalen. Da habe ich jetzt noch von so einem Stapel Rohlinge diesen Plastikdeckel.
Was würdest du nur ohne die 90er machen, Martin?
ich wollte gerade sagen, wie lange der Martin die Sachen aber auch dran festhält, weil ich weiß, meine Rohlings-Zeiten sind so lange vorbei, ich glaube, da existiert nichts mehr.
Jetzt machst du das ein bisschen sauber und dann legst du das auf Lager.
Ich wollte das neulich austauschen.
Martin läuft durch die Wohnung. Du hast ein Note, das ist rumoxidiert.
Und dachte, ich könnte eben genau diese Unterseite von so einem Gummibärchenbehälter nutzen. Weil wenn man den Deckel schon hat, dann kann man ja die Unterseite benutzen, um das als Schale zu nehmen. Wenn man härtet, dass man die 3D-Drucker da reinstellt, dann können die sich da drin drehen und fällt nichts runter von dem Drehteller dann beim Drehen. Aber muss man aufpassen, der Durchmesser ist entscheidend an der Stelle. Es passt dann nicht so richtig gut hin, wenn er zu groß ist. Und dann ruckelt es und das ist alles nicht so schön. Aber dieser Rolling-Behälter, der passt gut. Bei mir zumindest. bei meinem kleinen Belichtungsteil. Also da muss man ein bisschen mitarbeiten. Und wie gesagt, ich kaufe auch regelmäßig so Porzellanschüsselchen ein, um da Dioramas drin zu bauen. Aber ja, die eignet sich jetzt weniger gut für Displayboards. Da schweifen wir dann ein bisschen ab. Das gebe ich zu. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dann so kleine Büsten oder so von Römern oder Ähnlichem, dass man die auch ganz gut, oder so griechische Gottheiten, dass man die auch ganz gut auf so einem Displayboard verwursteln kann.
Mhm. Ja.
Also nur, falls jetzt irgendjemand zum Beispiel Karthager sammelt oder ja, hier. Ich sag's ja nur, ne?
Ja,
also,
ja.
Völlig aus der Luft gegriffene Vorstellung.
Ja. Völlig, ja.
Bei der Scale von den Miniaturen kann man ja da den Koloss von Rhodos draus machen.
Ja, wahrscheinlich. Okay. Ja.
Ganz entspannt.
Ja, also da.
Ja, das ist dann das wie bei Man in Black mit diesem ganzen Volk, das in
im Spind lebt. Ja.
Im Band des Orion.
Es macht jedenfalls Spaß, in diesen großen Maßstäben zu denken. Auch mal in die Größe zu gehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier riesigen Felsen hin und klatsche das dahin. Ist natürlich auch eine Herausforderung, weil bisher hat man meistens, wenn man jetzt so eine Warhammer-Bits-Box hat, dann hat man meistens kleine Bits. Also so ein Arm oder ein Bein oder ein Kopf. Aber man hat nicht so diese Geländebits hat man selten übrig. War mein Gefühl. Und da ist es tatsächlich sinnvoll, wenn man so irgendwie so Reste aufheben kann und dann auch verwurschteln kann, mal über den Tellerrand hinweg, die man dann da einbaut.
Mhm.
Genau. Und ob es jetzt zum Beispiel eine alte Eisenbahnbrücke ist, die man verwurschtelt, oder ein Totenschädel, oder aus dem Halloween-Bedarf was, dann ist halt so. Das hat sich als sehr nützlich erwiesen. Und gerade so Modellbausets kriegt man ja im Gegensatz zu Warhammer-Sets, kriegt man Modellbausachen relativ günstig. Gerade so die älteren Sachen, die nicht so, die müssen ja nicht passgenau sein. Die müssen ja nicht perfekt sein. Weil, ist ja eh nur Gelände an der Stelle. Und meistens ist ja Gelände auch nicht so, wenn es jetzt nicht unbedingt Hochelfengelände ist, dann muss ja auch nicht perfekt sein. Ja, dann ist ja irgendwie runtergekommen. Der zerstörte Tempel, ja, da steckt es ja schon im Namen, dass das zerstört ist, dass eine Ruine ist, da ist ja mal was abgebrochen. Ja. Ansonsten gilt Happy Little Accidents dann an der Stelle.
Wunderbar.
Ja, genau. Gut. Das war so das, was ich an Gedankengrütze dazu hatte.
Ja, das war ja jetzt auch eine sehr, wie gesagt, das ist zum Thema Vitrineneinsätze und Displayboards ist das der letzte Podcast, den ihr jemals hören müsst, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir einen neuen Podcast darüber machen.
Ja. Ja. Ich meine, das waren jetzt die Erfahrungen der letzten 30 Jahre.
Das heißt, in 30 Jahren machen wir den nächsten.
In 30 Jahren machen wir den nächsten.
Alles klar, machen wir genau so. Gut, dann, liebe Hörer, hören wir uns in 30 Jahren wieder. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß
mit diesem Thema.
Genau, bis dahin wünschen wir euch viel Spaß bei allen Displayboards, die ihr mit eurem neu gewonnenen Wissen bauen könnt und möchtet. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir waren der
Johannes,
der Marc,
der Martin
und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr Kontakt mit den Hobbyisten aufnehmen möchtet, besucht uns auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net.